Herzlich willkommen, salut zusammen und ein gutes Neues von mir, vom Joey. Ihr hört hier den ersten Nerdy by Nerds Audio Podcast im neuen Jahr. Wie immer bin ich nicht ganz allein, bei mir dabei ist noch der Butch.
Salut zusammen, ein gutes Neues nachträglich.
Und auch der Andy.
Hallo zusammen, gutes Neues, auch wenn es jetzt nicht mehr so neu ist.
Der Podcast ist leider ein bisschen verflucht. Nicht nur wegen dem sind wir auch ein bisschen hinterdrein. Das ist jetzt etwa ungefähr das dritte Mal, wo wir jetzt hier am Recorder sind. Da Technik leider nicht ganz immer mitgespielt hat. Aber wenn ihr das hört, dann hat es schlussendlich funktioniert. Und das ist alles, was zählt. Wie könnte es nicht anders sein? Diese Episode widmen wir ganz am Jahr 2012 und natürlich am Jahr 2013. Das heisst, eine Art Rückblick, wie auch Ausblick. Wir werden das Ganze leicht zwei teilen, das heisst, in einem ersten Teil behandeln wir noch das vergangene Jahr und in einem zweiten dann das kommende. Wir werden das gliedern, ein bisschen in verschiedene Bereiche, wie Games, Film und sonstige Themen, die da noch das Jahr begleitet haben. Jetzt ein bisschen Nerdwelt, was da politisch und so gelaufen ist, natürlich lassen wir aussen vor. Ich möchte anfangen mit Games und jetzt ganz simpel mal den Butch fragen, was sind so deine persönlichen Highlights gewesen im Jahr 2012?
Ich bin natürlich noch ziemlich stark mit dem Jahr 2011 beschäftigt gewesen, weil dort sind ja einige grandiose Titel rausgekommen. Und daher hat für mich das 12 erst ungefähr im Sommer angefangen. Und zwar dort mit dem Rayman Origins. Das habe ich mir ziemlich zum Release gekauft und bin begeistert gewesen von dem genialen Jump'n'Run 4-Player-Titel. Vor allem als Spiel von der Kategorie Jump'n'Run ist es eine Ausnahme auf der Xbox 360, so etwas spielen zu können. Weil ja, da gibt es ja eigentlich weniger solche klassische Titel. Das Game hat mich rundum überzeugt. Es haltet, was verspricht, und es hat auch sehr Spass gemacht, das dann im 4-Player-Modus zu spielen. Es ist dann weitergegangen im 12. mit dem Halo 4. Die meisten von euch sollten da schon Bilder gesehen haben, das Spiel entweder selber gespielt haben oder Tests dazu angeschaut haben. Und ich bin durchaus überzeugt gewesen von der Arbeit von 343 Industries als Nachfolger von Bungie. Es ist nach wie vor ein Halo, hat zwar neue Elemente, aber es macht Spass, so, es macht Spass wie alle anderen Halo-Titel und hat nach wie vor den gewissen Halo Master Chief Charme beibehalten. Weitergegangen ist es mit mir dann Richtung Dezember mit dem PS All-Stars. Das ist eigentlich ein Weihnachtsgeschenk gewesen. Das habe ich seither einige Mal gespielt und es ist durchaus ein cooler Titel, hat ein cooles Design, hat coole Level. Es macht Spass, das mit Kollegen zu spielen. Was viele bei dem Titel denken, es ist gewissermaßen ein Super Smash Bros. Klon. Aber das stimmt aber nicht ganz. Es hat eine andere Spielmechanik. Ich denke, es kommt nicht ganz an Super Smash im Spiel Spass. Aber es ist eine coole Abwechslung. Macht auch Spass, das einige Stunden damit zu verbringen. Aber ich denke nicht, dass das jetzt so die Offenbarung ist bei den Prügelspielen.
Also ich habe ja auch mit dir ein Zeitchen gespielt und ich habe einfach halt die ganze Zeit so ein bisschen Super Smash Bros. Erwartet und das ist es halt nicht ganz, weil die Mechanik dahinter, wie man Punkte macht, halt anders ist, was auch durchaus legitim ist. Aber das hat mir dann nicht so gefallen, mit dem bin ich nicht so warm geworden, weil ich einfach zu fest ein Smash Bros. Erwartet habe. Ich denke vielleicht ganz kurz, der Hauptunterschied ist halt, während man im Smash Bros. Punkte erzielt, indem man Gegner rausrührt, aus dem Level raus, indem man sie halt vorher schädigt, kann man das noch begünstigen. Ist es denn im PS All-Stars so, dass man eigentlich wie nicht kann aus dem Level rausfallen, oder es ist also absolut nicht der Fokus, sondern durch Treffer ladet man so eine Leiste auf am unteren Bildschirmrand und wenn dann die mal voll ist, bekommt man einen Spezialmove und dann kann man sie noch weiter füllen und dann hat man einen Level 2 und noch weiter Level 3 und die Moves sind halt unterschiedlich effektiv. Auf jeden Fall sind halt die Moves sind dann so One-Hit-Kills Also geht es eigentlich nicht darum, den Gegner rauszurühren, sondern es geht darum, die Leiste aufzuladen und dann mit diesen One-Hit-Kills probieren, einen kaputt zu machen, und das gibt dann den Punkt. Mir gefällt halt Smash Bros. System besser, anderen vielleicht nicht. Jetzt, Andy, du hast es auch gespielt, was meinst du da noch dazu?
Mir hat es eigentlich noch gut gefallen, also alles in allem. Auch wenn ich das Gameplay nicht immer so ausgewogen gefunden habe, vielleicht Charaktere sind sehr unterschiedlich einfach zu spielen. Manche muss man wirklich, denke ich, sehr viel damit üben, dass man bei denen gute Resultate erzielen kann. Das ist auch nicht anders als Smash Bros., aber da ziemlich ausgeprägt. Einige von den Moves sind doch deutlich einfacher anzuwenden, also von Special Moves als andere.
Und ja, da stimme ich dir zu, gerade ja, zu den Kratos zum Beispiel.
Wenn dann einer der Charakter wählt, was halt einfach und noob-freundlich ist, dann ist das zum Teil, ja, schon ein bisschen billig.
Fahr doch gerade weiter, was hast denn du noch so gespielt, noch im 12?
Ich habe mich primär mit Spiel versorgt für meine Wii, die mir bisher noch entgangen sind, weil ich mir die Konsole ja eher spät in ihrer Lebenstour gekauft habe. Und natürlich habe ich meine Zeit verbracht mit dem 3DS, neues Paper Mario, eines von den Games, wo ich am meisten darauf hingefiebert habe, seit der Handheld erschienen ist. Am Schluss war es ein bisschen eine Ernüchterung gewesen, weil das Spiel sich doch ziemlich entfernt hat von dem, was ich als RPG bezeichne. Sprich, man kann überhaupt nicht leveln in dem Sinn. Alles, was man eigentlich kann upgraden, ist, wie viel Leben man hat. Und alle anderen Sachen sind quasi temporär mit den Sticker. Es ist quasi das Item-System, ist das gesamte Skill- und Ausrüstungssystem. Es gibt gar nichts anderes. Nur Items, die man verbraucht und wieder einsammeln muss. Also sollte man sich dann möglichst gut Sticker-Set natürlich zusammenstellen, ist die Idee. Und sonst hat mir auch so ein bisschen den klassischen Humor gefehlt, den die Paper Mario-Serie immer ausgezeichnet hat. Das hat mich viel mehr kalt lassen, jetzt der Teil, also zum Beispiel der auf dem Gamecube oder so. Mag daran liegen, dass das natürlich die anderen Nostalgiebonus haben, aber ich will mal behaupten, es ist nicht nur das. Und sonst, wir haben ja noch ein anderes neues Mario gesehen auf dem 3DS, 3D-Land. Das ist einmal eine interessante Mischung gewesen zwischen den 3D-Marios und der klassischen 2D-Teil. Weil sprich, sie haben ja die Levelstruktur wie in der NES-Teil oder bei Mario World oder so in Welten bist mit der, und die einzelne Level hat so ein Ending-Flag und dann hat es die Burg-Level, wo du gegen den Boss kämpfst und dann die neue Welt freischaltest, so das Prinzip. Aber gleichzeitig auch trotzdem 3D. Ist also noch interessant gewesen und beweist doch, dass es auch mit der Mario-Serie immer noch kann etwas Neues eingeführt werden. Aber wenn man immer das Gegenteil so liest. Und dann hat es noch den neuesten Teil von Pokémon, wo ich zugegebenermaßen übersprungen habe. Black and White 2 sind jetzt tatsächlich die ersten Teile seit ewigem, wo ich mir nicht sofort zum Release gekauft habe. Das ist irgendwie ein eine Übersättigung gewesen in der letzten Zeit.
Ja, also ich habe jetzt auch die neue Black and White nicht gespielt. Die erste Black and White habe ich mal angespielt. Und dann ist es mir schon verleidet. Vielleicht spiele ich es mal noch fertig, ich weiß nicht. Aber das Neue dann sicher nicht. Da fehlt mir der Reiz. Vielleicht schaue ich dann mal ins noch Neuere rein.
Ja, das reizt mich wirklich.
Auf das können wir dann später noch sprechen. Dann mache ich sonst weiter mit meinen Titeln. Ich habe auch noch sehr viel Altlasten auf dem Rechner gehabt und so weiter. Darum habe ich mir nicht so viel zugelegt. Das heisst, ich habe viel Battlefield gespielt, wo noch im 11 rausgekommen ist. Natürlich dann halt die neuen DLCs, da mit Battlefield Premium, die sind dann im 12 gekommen. Die habe ich gespielt und die machen jetzt noch viel Spass und tun das Gameplay eigentlich erweitern. Teilweise auf andere Arten, in dem die Maps halt dann sehr klein oder eben sehr gross sind, wird das eigentlich etwas völlig anderes. Dann Skyrim, immer mal wieder ein bisschen. Das Spiel bringt man ja fast ewig nie fertig. Jetzt ist ein baldiger Erscheinungstermin für den neuesten DLC Dragonborn für PC rausgekommen. Und der DLC scheint sein Geld wirklich wert, was ich so gelesen habe. Deswegen sind es wirklich gut nach eher mittelmäßigen bis enttäuschenden DLCs, die vorangegangen sind. Also rein mit dem könnte ich den Skyrim wieder verlängern. Denn bei mir natürlich ist immer das FIFA aktuell gewesen, halt der neueste Teil mit dem 13, wo schon im 12 erschienen ist. Und natürlich, der Butch hat schon gesagt, Halo 4 bin ich eigentlich recht begeistert, auch wenn es sich halt mit diesen Loadouts, also Waffensets und Fähigkeitensets, wo man sich vor dem Game zusammenstellt, recht an COD angleicht und sich ein bisschen vom Halo entfernt, gefällt mir das trotzdem gut. Und zwar eigentlich aus dem Grund, weil es eben sehr eher schwache Auswirkungen hat. Also die ganzen Fähigkeiten, die man wählt etc., die haben nicht so einen grossen Impact, also sie bewirken nicht so krasse Veränderungen, dass es halt dann doch immer noch Halo bleibt, und das ist auch wichtig. Trotzdem habe ich jetzt gerade erfahren, hat sich das Halo ein bisschen mit MLG, also Major League Gaming, verspielt. Das ist aber eigentlich liegt weniger am Game, als scheint es mit der ganzen Vertragsgeschichte im Hintergrund. Ja, ich hoffe, es wird trotzdem gleich mal noch eine offizielle MLG-Playlist geben, dass da Halo auch ein bisschen in dem Pro-Bereich ein bisschen gefördert wird, was es eigentlich muss, weil es halt dort dann auch mal gross war ist und eigentlich auch die MLG mit Halo dann gross geworden ist. Ich spiele Halo immer noch ganz fleissig, der Butch so zwischendurch mal wieder. Müsste man eigentlich wieder mal ein bisschen öfter machen. Gerade so vier Teams, wenn man so eins zusammen hat, ist ganz lustig, auch Aufruf an euch. Wenn ihr mal wollt, so mitspielen oder ein bisschen regelmäßig, dass wir vielleicht so ein regelmäßiges Vierer-Team zusammenbringen. Meldet euch bei uns, bei unseren Gamertags etc. findet ihr auf der Homepage oder Twitter und so weiter und so fort. Comments etc. Mail, also dass ihr uns nicht findet, die Ausrede, die können wir nicht gelten. Ein weiterer grosser Titel gegen Ende Jahr auch rausgekommen ist bei mir natürlich Guild Wars 2. Ich war schon fleissiger Guild Wars 1 Spieler gewesen, das war für mich ganz klar gewesen, 2 würde ich auch spielen. Habe ich auch gemacht. Hat sich im Gameplay einiges geändert. Über das habe ich ja schon erzählt. Vielleicht nicht nur gute Veränderungen, muss ich sagen. Es gibt zwei, drei Sachen, wo mir im 1 sicher besser gefallen haben. Aber ich werde am 2 sicher fleissig dranbleiben. Warum auch nicht? Das Problem ist halt einfach wirklich, ich kann im Moment noch eben ein FIFA, wo ich immer spiele, ich kann ein Halo, dann ein Skyrim, wo allein ewig wird fressen, und ein Guild Wars als MMORPG natürlich noch ewiger kann gespielt werden etc. Also da habe ich gar nicht so Spielraum. Das ist eigentlich auch der Grund, warum ich nicht viel mehr gespielt habe als eben die erwähnten Titel. Aber das langt eigentlich auch, man hat ja noch andere Sachen zu tun. Natürlich müssen wir vollständigkeitshalber da noch ein paar andere Titel erwähnen. Es sind größere Sachen rausgekommen, wie Mass Effect 3, wo im 12. doch sich auch noch ein bisschen berühmt gemacht hat durch ein scheint sehr, sehr ungeliebtes Ende, wo dann per Patch noch verbessert wurde, Sieg und Sachen.
Also das soll jetzt nicht nur ein Mass Effect 3 Ending Whining Podcast werden.
Ja. Also ich will da gar nicht drüber urteilen, weil ich das auch gar nicht groß gespielt habe, aber ich habe es einfach noch interessant gefunden. Irgendwie gibt es noch andere Enden, wo man dann sich irgendwie noch per DLC kann runterladen, habe ich noch gehört. Das
Ja,
finde ich dann
natürlich.
eher fragwürdig. Ja, ein weiterer Titel, wo auch noch ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, ist natürlich Diablo 3 gewesen, ist dann nach langem erschienen und hat sich auch gerade berühmt gemacht durch irgendwelche Errors am Anfang, wo das Spiel nicht haben wollen starten und dann im Anschluss dann auch wieder so ein bisschen Whining darüber, dass man es viel zu schnell können durchspielen und so. Also Diablo 3 hat sehr lange Nein-Gag beherrscht. Darum ist einem das sicher noch in Erinnerung geblieben. Dann natürlich so ein bisschen das Übliche mit Assassin's Creed, ein neuer Titel. Schade ist jetzt Fonso nicht da. Der könnte sicher zu dem einiges sagen, der hätte ja alle gespielt.
Die sind ja so ein bisschen langsam zum jährlichen Franchise geworden.
Genau, und wenn wir gerade bei jährliches Franchise sind, ist natürlich ein neues Call of Duty rausgekommen. Das neueste jetzt da mit Black Ops 2. Ich habe seit dem Black Ops 1 aufgehört mit Call of Duty, weil es mir verleidet ist. Ist irgendwie einfach zu einfach und zu immer gleich geworden. Da bin ich dann umgestiegen auf Battlefield und habe das bis jetzt noch nicht bereut. Dann natürlich noch ein Titel, den ich kurz möchte ansprechen. Und zwar, weil es eher eine positive Überraschung ist. Und zwar rede ich da konkret von Dishonored. Und zwar möchte ich das da kurz ansprechen, weil sich da wieder mal jemand getraut hat, ein neue Franchise zu starten und erfolgreich war damit. Was ja im Moment eher ein seltenes Bild ist, weil man eigentlich mehr auf bekannte Namen setzt, weil das halt die Marktsituation nicht anders zulässt. Ich meine, man sieht, THQ geht zum Beispiel zu und so weiter, also diesen Publisher geht es nicht so rosig, sagen sie zumindest, wie auch der Konsolenhersteller, vielleicht zu dem dann nachher noch. Aber eben die Sonne, da hat sich etwas getraut und es hat funktioniert, wie man es vielleicht mit dem ersten Batman, also Arkham Asylum, mal wieder erlebt hat, wobei dort natürlich der Name im Voraus schon ein bisschen berühmter war. Darum sicher noch eine positive Erwähnung. An dieser Stelle möchte ich noch spielen, wird bei mir so eins von diesen Titeln sein, wo die Liste muss noch gespielt werden, angefügt wird.
Oder was man auch noch könnte erwähnen als Keimtipp, oder vielleicht unterdessen auch nicht mehr so Keimtipp, wäre der Episode Arcade-Titel Walking Dead. Es ist, wie der Name vielleicht schon verrät, ein Zombie-Apokalypse-Game, hat aber grundsätzlich viel mehr auch damit zu tun, dass man in so einem Szenario als Mensch vielen schweren Entscheidungen gegenübergestellt ist. Zum Beispiel, rette ich den Kollegen oder rette ich den anderen Kollegen? Bin ich bereit, so weit zu gehen für das Überleben? Etc. etc. Also ein sehr interessantes Franchise. Ist ursprünglich ein Comic namens Walking Dead. Es gibt unterdessen auch eine Fernsehserie. Die werde ich vielleicht auch später noch erwähnen. Ist von mir auch das Jahr angefangen worden. Sehr geniale Serie. Walking Dead ist im Verlauf von dem Jahr, also als Game, immer in so Episodenabschnitt released worden. Unterdessen sind alle 5 Teile erschienen. Und es ist durch alle Game-Sites durch sehr gut bewertet worden und ist auf alle Fälle ein Geheimtipp an dieser Stelle.
An dieser Stelle machen wir dann einen kleinen Cut bei Games und kommen zu einem weiteren sehr, sehr grossen Themenbereich, wo uns natürlich auf der Page immer wieder sehr beschäftigt, und das sind Filme. Da hat es ein paar sehr, sehr gute Release gegeben. Ich habe mir eigentlich wirklich nur so die Must-Watch-Filme angeschaut, wenn man sie so nennen will. Ich möchte anfangen mit einem, wo wir alle erwartet haben, und jetzt nicht nur mehr, sondern so auch die grosse Masse. Ich rede konkret von The Dark Knight Rises, der Abschluss von der Batman-Trilogie von Christopher Nolan. Ich persönlich habe recht hohe Erwartungen gehabt. Ich habe nicht erwartet, dass er so gut wird wie der Dark Knight, also wie der zweite Teil. Die Erwartungen sind aus meiner Sicht absolut erfüllt worden. Ich meine, ich habe noch nie einen schlechten Film von Christopher Nolan gesehen. Darum einer von meinen Lieblingsregisseure. Das sehr gut zum Ende gebracht, auch gut schon etwas vorbereitet, um da das möglicherweise interessant weiterführen. Es ist sehr, sehr unterhaltend gewesen, also es ist halt wirklich ein reiner Unterhaltungsfilm. Er hat ein paar Logikschwächen zwischendrin, aber das hat mich jetzt eher minimal gestört.
Ja, er ist eigentlich so gut inszeniert gewesen, dass das mehr oder weniger beim ersten Mal schauen egal ist, dass da einige wirklich grössere Plotholes drin hat. Und jetzt ist er letztendlich innerhalb der Trilogie so etwas wie Return of the Jedi. Also der eine Film, wo man sich nie einig wird, ob er gut ist oder nicht.
Ja, würdest du als unser Filmexperte, was ist da dein Urteil zu dem Film?
Also ich habe den natürlich auch, wie gewohnt, als Film von Christopher Nolan einen sehr unterhaltenden, grandios inszenierten Film gefunden. Ich habe damals im Sommer in London im IMAX-Kino gesehen, eine sehr gute Gelegenheit, weil das IMAX-Kino in London das grösste von Europa ist. Und grundsätzlich gibt es da nicht viel zu klagen. Es ist auch nach wie vor ein Superhelden-Comic-Film. Da sind wir uns normalerweise nicht so ein höchstes Niveau gewöhnt, wie es Nolan gesetzt hat. Aber trotzdem ist es halt schon nicht ganz der beste Film von seiner Trilogie. Es hat, eben wie du schon gesagt hast, Logikfehler oder auch einfach so kleine Mängel, wie zum Beispiel bisschen skurrile Schnitt, dass der Batman im einen Moment noch in der Wüste steht, gerade aus dem Gefängnis rausgekommen ist, und im anderen Moment ist er in die Stadt, wo hermetisch abgeriegelt ist, eingedrungen.
So um die halbe Welt in einer halben Stunde?
Es hat noch ein andere Sachen, die ein bisschen ins Auge gefallen, zum Beispiel gegen Ende vom Film eine sehr amüsante Death-Scene.
Bringt jemand Batman-Voice an, ne?
Ja, also...
Don't ask such questions, I'm the goddamn Batman.
Because I'm Batman.
Ja, nebst dieser schlechten Death-Scene, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass teilweise das Format wechselt. Das bekannte Kinoformat auf 16:9 vergrößert wird. Das macht teilweise Sinn bei Landschaftsaufnahmen etc. Aber in dem Film ist es halt teilweise auch dann verwendet worden, wenn man jetzt gerade sich nicht im Klaren ist, warum. Also das wechselt dann eigentlich quasi in einem Schnitt, eigentlich innerhalb von der gleichen Szene noch im Format. Dann hat man plötzlich wieder Balken oder auch nicht. Das ist mir jetzt noch komisch aufgefallen, aber das soll einem dann nicht weiter stören.
Fazit. Am Schluss darf man nie vergessen, dass es immer noch ein Film ist über einen Typ, der im Fledermauskostüm rumrennt.
Und dabei sogar noch cool ist.
Genau.
Gut, dann ohne weitere Umschweife möchte ich hier kurz noch den nächsten Film mit euch besprechen. Und zwar einen, den ich nochmal einen Zacken besser gefunden habe. Und zwar der neueste Bond-Film. Ich denke, nach der Enttäuschung bei ein Quantum Trost ist Skyfall ein sehr willkommener Abwechslung. Sie hätte ja fast nur noch besser können werden, weil Quantum of Solace, also da ist ganz, ganz schon schlecht angefangen, ist nicht besser geworden. Jetzt mit dem Neuen, neu angegriffen. Und ich denke, das Stichwort neu, das ist sehr wichtig, zieht sich durch den ganzen Film, weil er schlägt ein bisschen eine Brücke zwischen den alten Bonds und den neuen, indem er einerseits alte Sachen wieder aufgreift. Also wir haben wichtige Sachen, die die Fans wollen, wie einen Q, wie ein Moneypenny und so weiter, wo wieder aufgegriffen werden, wo wieder eingeführt werden, aber gleichzeitig auf eine neue Art und so eigentlich dann halt eben die Brücke begründet zu künftigen neuen, so Next-Gen-Bond-Film. Und das ist einerseits die Funktion vom Film, wo mir sehr gut gefällt, wo sehr gut aufgegangen ist, und gleichzeitig deckt sich das, also es ist völlig kongruent eigentlich zum Inhalt vom Film, weil er dort eigentlich genau eben auch dort in dem Skyfall, in dem alten Haus, sich mit diesen Oldschool-Sachen eigentlich verteidigt, also auch der Inhalt geht eigentlich zurück zum Alten, wie es auch die Funktion vom Film macht, also das deckt sich Inhalt und Funktion, das gibt ein Paket, das sehr gut zusammenpasst, und das habe ich wirklich super gefunden.
Also ja, ich als der grosse Bond-Nerd bei uns stimme zu. Es ist eine grosse Überraschung gewesen, dass mir der Film tatsächlich gefallen hat, weil ich ja bisher alles andere als ein Fan gewesen bin von den Teil mit dem Daniel Craig. Aber das Mal bin ich mehr als nur überzeugt gewesen. Also die Mischung hat das Mal einfach gepasst. Obwohl es im Prinzip ja auch nichts zu tun hat mit so einem Connery-Bond. Und dem Gentleman-Image, das ist trotzdem modern in dem Sinn, aber eben nicht aufgesetzt modern. Neben der Story und am wirklich sehr gut gespielten Bösewicht hat mir auch gefallen, dass sie den Mut gehabt haben zu dem Ende, was dann gehabt hat. Also, wer den Film gesehen hat, der wird das so verstehen.
Ja, es hat mich selber eigentlich recht überrascht. Irgendwie ist da ja, es war doch ein rechter Einschnitt eigentlich gewesen, zu was ich mich gewohnt war. Ich wollte jetzt da nicht zu viel sagen.
Ich muss sagen, das ist, wenn nicht der Blockbuster für mich war von 2012. Vielleicht auch, wenn man so anschaut, es gibt ja die neue Reihe von James Bond, also mit dem Craig. Und da hat es immer so die Kritik gegeben, so einen Jason Bourne nachmachen, einen Versuch, einen modernen Actionfilm zu sein und trotzdem nicht gut. Besonders ein Quantum Trost ist miserabel. Aber das, ja, das wird man eigentlich gar nicht gross erläutern. der neue Bond auf jeden Fall hat mir sehr gut gefallen, auch wegen, weil eben da die Vergangenheit von Bond thematisiert wird, dass er auch irgendwie nicht nur so eine Hülle, irgendeine unbesiegbare Actionfigur ist, sondern eben ein Mensch mit Vergangenheit, mit irgendwelchen dramatisierenden Erlebnissen und vor allem eben auch ist sehr gut gewesen in dem Film, dass der Bösewicht, Javier Bardem, ein grandioser Schauspieler. Also ja, rundum ist es ein genialer Bond und wenn nicht der Beste, also ich bin da schon auch Purist, aber der neue Bond hat mir da eigentlich sehr gefallen. Hat mich so ziemlich überrascht. Ja.
Ja, wenn wir da nichts mehr anzufügen haben, denke ich, können wir ohne grosse Umschweife zum vielleicht letzten grossen Film, auch chronologisch, noch vom 12. Und zwar The Hobbit, An Unexpected Journey, wo im Dezember, Mitte Dezember, bei uns ausgestrahlt worden ist, in unseren Kinos. Ich muss sagen, ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe aber, weil ich weiss, dass es eher ein Kinderbuch war, auch eher einen Kinderfilm erwartet, was ich im Voraus ein bisschen komisch gefunden habe, aber als ich ihn dann gesehen habe, dachte ich, ja nein, mal, er hat ihn doch recht erwachsen lassen werden. Ich habe ihn sehr unterhaltsam gefunden. Er hat wieder ein bisschen das Lord of the Rings Feeling aufgekommen, das ich mir eigentlich erhofft habe. Von dem her bin ich da zufrieden gewesen und schaue da frohen Herzens auf die nächsten Filme, die dann hoffentlich bald mal kommen. Das ist mal zum Film selber. Dann ein weiterer Punkt ist natürlich die neue High Frame Rate, die da eingeführt worden ist, mit diesen 48 statt 24 FPS. Macht natürlich das Bild in der Bewegung schärfer. Es wird immer geredet, ja, es ist mega scharf, aber eben, man muss da klar machen, es ist in der Bewegung schärfer. Das stehende Bild wird natürlich nicht schärfer. Einfach, dass man das da richtig versteht. Und ich denke, der Vorteil, den das wirklich mit sich bringt, ist ganz einfach nur bei 3D. Und zwar, 3D flackert nicht mehr so, 3D wird flüssiger. Und dort sehe ich den Vorteil, 3D wird jetzt eigentlich so, wie ich es mir zum Start von 3D-Filmen im Kino erhofft habe.
Was vielleicht auch noch ein Grund ist, dass das so gut ausgesehen hat, ist, dass der Film mit jeweils zwei Red Epic Kameras gedreht worden ist, wo in bis zu 5K Auflösung filmen können.
Bei 60 FPS.
Und
nicht bei 48, also ja bei 48 auch, aber könnten eigentlich bei 60.
Und ja, man sieht ja schon, dass die ganze Kameratechnik sehr gut gewählt war. Und ja, ich muss sagen, so hätte ich mir eigentlich 3D zu Beginn auch vorgestellt. Vor allem hat man eigentlich den Effekt, der ja gewünscht ist, der ganze Tiefeffekt wird so umso intensiver, weil die Bildqualität das auch zulässt.
Ja, ich begrüße es grundsätzlich, dass sie sich entschieden haben, in eher so ein bisschen in die epische, monumentale Richtung zu bringen und nicht zu so einem Märchen zu machen, quasi. Weil der Tolkien selber hat ja Hobbit immer als eben nicht ein Kinderbuch gesehen und hat auch Änderungen daran vorgenommen, dass man nicht den Eindruck bekommt. Er hat es dann letztlich nicht verhindern können, dass man es als Märchen betrachtet, aber ich denke, dass die Produzenten von dem Film also durchaus in seinem Sinn handeln.
Ja, das ist doch cool.
Ja, ich würde sagen, ein sehr gutes Schlusswort mal zum Thema Film. Dann noch ein ganz kurzer Block, wo wir noch schnell einige Serien möchten erwähnen. Wir haben da ein paar Seriengucker unter uns. Ich zähle mich da auch drunter, wobei im Vergleich jetzt zum Fonso oder zum Butch bin ich da so schon fast ein Amateur. Jetzt gerade Butsch, was hast du, wo dich im 12. da absolut gereizt hat?
Wir haben ja im 12. mal da den Blogartikel vom Flip the Truck gehabt zu Game of Thrones und bevor ich das gelesen habe, habe ich eigentlich die Serie noch nicht gekannt. Aber ich habe mir dann gerade mal die erste Staffel auf Blu-ray gezogen und es ist eine grandiose Serie. Also so wäre etwas so Fantasy, aber eben trotzdem relativ realistisch. Es geht fast ein bisschen ins Mittelalterliche rein, weil die ganzen Fantasy-Elemente sind da doch sehr gering gehalten. Wenn so etwas sucht, muss das unbedingt noch schauen. Aber ich glaube, die meisten haben Game of Thrones gesehen, weil das ist ja um die ganze Welt gegangen in dem Sinn.
Also ich habe es ja auch gesehen, die erste Staffel auf Blu-ray teilen mit dir und den Rest habe ich dann auch selber einfach so geschaut.
Also ich habe natürlich dann gerade nachher noch die zweite Staffel geschaut. Freue mich dann auch, wenn die auf Blu-ray rauskommt.
Die sollte im April dieses Jahr kommen. Freuen wir uns drauf, wenn wir dann auch wieder da schauen. Eben, was kann ich dazu sagen? Ich habe vor allem die unerwarteten Elemente geschätzt irgendwie. Man weiss wirklich voll nicht, was passiert. Es kann jeder Charakter sterben. Also es ist nicht so unter dem Motto, ich schaue einen James-Bond-Film und er ist noch so in Gefahr, aber ich muss keine Angst haben, der James Bond, der überlebt, weil er halt der James Bond ist.
Ich versuche da gerade irgendwie also ein Element aus der zweiten Staffel, kann ich sagen, ohne zu spoilern. Es gibt da so eine Szene, da steht einer in einem Raum und plötzlich kommt einer von hinten und tötet ihn.
Einfach so aus dem
Nichts. Also man hat irgendwie das Gefühl, ja, es wird jetzt da gefilmt, wie der Wein trinkt, aber plötzlich kommt einer und tötet ihn. So ohne irgendwelche Schockmusik, einfach so völlig nebenbei. Und dann
und das ist aber voll der wichtige Charakter.
Ja, das ist schon eine grosse Figur.
Okay, oh, da bin ich gespannt, wenn ich es dann schaue. Andy, du hast es sicher auch mal gesehen, oder?
Also ich kann euch wirklich nur beipflichten zu allem Positiven zu dieser Serie.
Gut, dann haben wir da ganz, ganz schnell abgehandelt. Was ich noch gesehen habe, ich weiss gar nicht mehr, wie genau released worden ist, aber Serie, die ich verfolge, sind How I Met Your Mother. Bin jetzt mal bis Staffel 6 von durch. 7 gibt's ja schon auf DVD, muss ich mir mal noch organisieren. 8, die läuft jetzt auch schon. Wie auch Californication. Sollte ich 5 jetzt noch schauen, das ist auch noch das gewesen, im 12. Sogar 6 gibt's auch schon. Einfach noch nicht bei uns. Und was ich dann natürlich auch noch schaue, wie könnte es auch anders noch sein, meine weitere grosse Serie, und dann habe ich es dann eigentlich auch schon, ist Big Bang Theory natürlich. Ja, dort steht bei mir noch aktuell Staffel 5 vor der Tür, wo ich noch muss schauen. Natürlich, wie immer, die Amerikaner sind da weiter. Das wäre so meine Serie, die ich verfolge, immer mal wieder ein bisschen. Ich denke, die muss man gar nicht gross erläutern, die sind so bekannt. Aber schade ist der Fonso nicht da, der wird auch noch viel schauen, wo man vielleicht noch nicht kennt. Da könnte ich vielleicht noch ein paar Sachen empfehlen. Aber Butch, du schaust ja auch noch interessant in manchmal weniger bekannte Serien. Was kannst du uns da noch empfehlen?
Ja gut, jetzt habe ich gerade DVD zur Hand genommen von der Serie, die ist eigentlich sehr bekannt. Und zwar die Serie von Martin Scorsese, die ist eigentlich, ich glaube, vor einem Jahr etwa ist sie rausgekommen. Und zwar Boardwalk Empire. Die Serie über die Prohibition. Zu dieser kurzen Epoche in Amerika, wo man den Alkoholverkauf verboten hat. Und dadurch ist das organisierte Verbrechen hat können aufblühen, weil man eben da eine Droge hat, die jeder gern trinkt. Wo jetzt illegal ist, wo man jetzt kann gut und sehr erfolgreich illegal verkaufen kann. Ja, es ist eine von diesen Serien, die sind, erinnert einem fast mehr schon wieder an einen Film, weil es so aufwendig gemacht ist. Unter anderem auch mit sehr genialen Schauspielern, der Michael Shannon oder der Michael Pitt oder auch in einer wichtigen Rolle der Steve Buscemi. Ich weiß auch nicht, wie man den Namen ausspricht. Eine Serie, die ich erst dieses Jahr angefangen habe, aber man sollte sie auf alle Fälle nachholen, wenn man sie noch nicht gesehen hat. Sonst, ja, ich bin da auch eben ein Vielgucker. Ich habe noch eine weitere Serie im Paket, und zwar Sherlock. Eine modernisierte Variante von Sherlock Holmes. Also in unserer Zeit spielt die Serie mit der Figur von Sherlock Holmes oder Watson. Aber einfach eben modernisiert und es ist wirklich genial. Es ist eine Serie von BBC und man merkt da wirklich da den britischen Charme raus. Es ist auch speziell an dieser Serie, dass eigentlich jede Staffel nur 3 Episoden hat, an 90 Minuten. Also sind quasi alles Filme von der Länge und auch ja, von der Struktur. Es sind ähnlich vielleicht wie bei Boardwalk Empire, sind komplette Filme, die man so als Einzelnes kann anschauen kann.
Was ich noch möchte nachholen, was jetzt im vergangenen Jahr auch noch recht aufgekommen ist, ich habe es schon kurz angetönt, wo wir über Games geredet haben, und zwar Walking Dead.
Ja, das fand ich auch noch gut.
Das muss ich auch irgendwie noch schauen. Ich habe zuerst gedacht, so, ja, Zombie und da, aber ich habe dann eigentlich so durchs Band nur Positives gehört, dass ich dann am Schluss zur Meinung zum Schluss gekommen bin, ja, mal doch, das musst du früher oder später musst du das noch schauen.
Also, cool an Walking Dead ist halt natürlich eben das ganze Zombie-Apokalypse-Ding ist, da wird ein bisschen mal im Detail angeschaut und ich meine auch die ganzen Masken von diesen Zombies sind sehr überzeugend, das ist eigentlich wirklich sehr aufwendig gemacht. Vor allem interessant ist auch, dass man eben da so sieht, wie sich die Charakter entwickelt über die Zeit und dass das eben schon auch so ein spezielles Umfeld ist. Und ich bin jetzt gespannt auf die Staffel 3. Ich bin gar nicht sicher, wo ich jetzt bin, aber die sollte, glaube ich, auch nächstes Jahr mal kommen.
Gut, dann sind natürlich neben Film und Games noch ein paar andere Sachen durchs Internet und durch die Nerdwelt gegangen, wo wir da nicht dürfen weglassen. Ein grosses Thema, das aufgekommen ist in diesem Jahr, ist Crowdfunding. Wir haben dem sogar schon einen eigenen Podcast gewidmet. Den findet ihr natürlich bei uns auf der Page oder im Archiv und so weiter, bei iTunes etc. Darum wenn wir das gar nicht mehr gross behandeln, sondern dorthin verweisen. Warum ich es jetzt aber doch an dieser Stelle erwähnt habe, ist, weil ein anderes Thema auch die Runde gemacht hat. Und zwar viele Leute haben gesagt, dass Konsolen eigentlich am Sterben sind. Ich sage aber nein, weil wir gerade eben via Crowdfunding eigentlich jetzt in dieser Zeit das Aufblühen von der Mehrzahl an Konsolen haben. Ich meine, wir haben Sachen gehört, 9.12 von der UE-Konsole, von GameStick, also diverse Android-basierte Konsolen oder Handhelds, die teilweise noch auf Linux basieren und so weiter, alles via Kickstarter. Also das muss doch irgendwie noch oben sind, die Leute wollen das noch und darum habe ich dem Konsolen wird aussterben irgendwie nie so ganz können glauben. Verkaufszahlen und allgemein so ein bisschen Bilanzen von den Grossen, vielleicht noch die Wii rausgenommen, sind tatsächlich nicht berauschend. Also wenn man die Grossen anschaut, könnte man dem vielleicht noch zustimmen, aber wenn man dann eben die kleinen neuen Konsolengeschichten anschaut, kann man das nicht bejahen. Also ich denke, Konsole tot ist meines Erachtens nicht in Sicht, aber vielleicht gibt es einfach eine Veränderung, weil sich dann etwas anderes würde durchsetzen, etwas Kleineres, etwas Indie-mäßigeres, ich weiss es nicht. Das ist sicher mal ein grosses Thema, das durchs 12 noch gegangen ist. Jetzt, was meint ihr, wenn ihr das so gehört und verfolgt habt, dass man sagt, ja, okay, Konsolen, die sind jetzt da langsam vermutlich eurem Ende.
Ja, also die Grundidee von einer Konsole ist ja eigentlich grundsätzlich, dass man nicht den Drang hat, irgendwie so einen Hardware-Standard zu setzen, der sich jedes Jahr ändert. Also dass jetzt zum Beispiel eine grosse Menge von Leuten die gleichen Spiele spielen können, ohne dass sie immer die Hardware updaten müssen. Und vor allem für Leute, die jetzt sich das eben nicht leisten können, jedes Jahr einen neuen Gamer-PC zusammenstellen. Das ist ja trotzdem eigentlich die Mehrheit der Menschheit. Und so eine Xbox 360 hat eigentlich, die wird schnell mal gekauft. Ich habe eigentlich mehr oder weniger einen Grossteil der Kundschaft, kann die sich leisten. Und so kommt es dann auch, dass man dann eigentlich das lukrative Angebot hat, dann dort Titel zu entwickeln. Ohne dass man muss irgendwie sich einschränken auf irgendwie eine gewisse Kundschaft, wo gerade die gegenwärtige Hardware sich geleistet hat.
Also du meinst, Konsolen werden überleben, gerade weil sie so geschlossen sind und quasi jeweils ein bisschen länger anheben als der PC. Ich glaube, das PC-Gaming ist auch nicht mehr so gross. Bei uns um, ich glaube, zum Beispiel die Deutschen und so sind noch PC-Gamer. Aber ich glaube, jetzt gerade so zu England und so, das sind Konsolenspieler dort.
Ja, ich glaube eben, auf dem PC ist eigentlich das Konkurrenzprodukt momentan das ganze Free-to-Play-System, das wir auch schon besprochen haben. Und der Gegensatz in der Konsole ist dann quasi die Android-offene, einfache Geschichte, die nicht mehr so auf reine Leistung aussehen, sondern eben auf offene Strukturen, die jeder dafür entwickeln kann.
Und Andy, was sagst du dazu als Verfechter von alten Generationen?
Ja, also mir ist halt immer noch ein bisschen rätselhaft, wie man kann ein Handyspiel, wo du nur quasi einen Input, also nur Touchscreen kannst zur Kontrolle verwenden, kann vorziehen an einem Controller oder auch an einem Gaming-Handheld. Also vielleicht bin ich da drum ja, nicht objektiv genug, aber ich glaube einfach nicht daran, dass das stimmt und dass all die Leute, die das meistens behaupten, irgendwie mit der Handygame-Industrie in Verbindung sind.
Ja, wobei die Android-basierten Konsolen, die kommen ja mit Controller, oder? Die haben da eigene Input-Devices. Aber du hast natürlich noch einen guten Punkt angesprochen, und zwar, was sehr aufgekommen ist, ist die ganze Mobile-Gaming-Geschichte, und zwar nicht nur 3DS oder PS Vita, die jetzt schon gar nicht, weil die ist ja wohl gar nicht wirklich erfolgreich gewesen, sagen wir es so. Nein, sondern die ganzen iOS- und Android-Spiele und so sind ziemlich am kommen, das boomt recht. Das also, habe ich schon im Wirtschaftsmagazinen und so gelesen, dass das so Angry Birds sei, so quasi die Zukunft, weil das einfach dort dann ist einfach das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag viel besser als bei einem Call of Duty sogar.
Das ist ja vielleicht auch ein Folge davon, dass bei so vielen Mainstream-Produktionen so langsam Hollywood-Dimensionen sind von den Produktionskosten. Das ist einfach eine Spirale nach oben, wo Gift ist für die ganze Industrie und zu einer enormen Blasenbildung führt.
Ja, und ich denke, was natürlich auch noch ist, ist so ein bisschen die Zielgruppengeschichte. Ich meine, mittlerweile hat jetzt wirklich fast jeder ein Smartphone und die Chance ist ziemlich gross, dass dort entweder Android oder iOS drauf läuft. Vielleicht noch ein bisschen Windows Phone. Und das heisst, du hast einfach einen riesigen potenziellen Absatzmarkt. Weil einfach vom Bub, der ein bisschen gamen zum irgendwelchen Standard-Smartphone-User bis zum Nerd und zum Mami und überall. Alle haben einfach so eins und wollen dann irgendwie mal ein Spiel abladen. Das ist natürlich bei einer Konsole nicht. Und das Handy hast du auch so oder so, während du eigentlich zum Gamen auf der Konsole oder wie auch immer dir halt die zuerst noch musst anschaffen, oder? Und das ist natürlich noch ein grosser Vorteil von der Handy-Game-Geschichte, oder? Weil quasi die Leute sich die Konsole, blöd gesagt, wenn wir das Handy mal wollen, als Konsole bezeichnen, so oder so anschaffen.
Ja, ich weiss nicht, weil das Handy hat ja trotzdem nicht können die Dominanz von Nintendo brechen im Handheld-Sektor.
Ja, das ist auf jeden Fall interessant.
Es ist einfach, weil sie haben die Spielemarke und richtig. Ja, es ist dann trotzdem, ja, ein gutes Nintendo First-Party-Spiel ist dann halt doch hochwertiger als Angry Birds.
Ja, also ich muss ganz klar da für mich das so differenzieren. Für mich sind die Handyspiele sind so ein bisschen zwischendurch schnell vor dem Einschlafen auf dem Klo und im Zug spielen. So, das ist es für mich. Also, ich casual-mäßig schon fast. Also ich tue dem keinen allzu grossen Stellenwert zumessen.
Aber um nochmal zurückzukommen zu den Konsolen. Nicht das mit der Blasenbildung von der gesamten Industrie und jetzt werden sie auch immer mehr, wo angeblich eine Konsole machen wollen. Das denke ich einfach, woran geht das noch, wenn jeder eine Konsole hat? 1983, wenn jemand da ein bisschen informiert ist mit Videogame-Geschichte, da haben sie endlich Zustände gegeben. Und das macht halt so ein bisschen Sorgen. Und man fragt sich, wenn wieder eine grosse Veränderung kommt im Game-Markt und vielleicht auch ein paar aus dem Geschäft rausgehen, wer sind die übrig bleiben?
Jüngstes Beispiel, THQ, insolvent. Die Marken werden jetzt versteigert. Eben, und ich meine, THQ hat natürlich grosse Marken gehabt, wie Company of Heroes, sehr gutes Echtzeitstrategiespiel, wo jetzt zwei in der Mache ist. Ich bin jetzt sicher, wie gefördert dass das ist. Darksiders eigentlich auch noch gut gewesen. Weiter haben sie noch Saints Row, so ein bisschen GTA-mäßig. Alles so ein bisschen nicht umeinander. Also, und trotzdem geht ein Publisher mit so Marken bach ab. Und das macht einem dann doch ein bisschen Sorgen irgendwie. Und gleichzeitig eben stürmen neue Konsolen auf den Markt, günstigere Alternativen, auch was die Produktion betrifft. Also eigentlich ein kleiner Gegenstrom zu dieser Spirale, die du erwähnt hast, eben mit der Android-basierten Konsolen und so. Wir haben eine Steambox, wo ich noch nicht genau richtig weiss, wo da die Relevanz drin liegt. Einfach Steam-Spiele, quasi PC-Spiele. Jetzt können auch die Spiele auf dem Fernseher, einfach die von Steam. Ja, vielleicht. Ich meine, auf Steam gibt es ja mittlerweile alles irgendwie. Also, okay, wer weiss.
Das ist eigentlich nur noch ein weiterer Konkurrent, der sich da ist, in den Kampf um Konsolen Vorherrschaft reingedrängt hat.
Ja, wenn wir spekulieren, wenn ihr jetzt müsstet wetten, dann was meint ihr? Welcher von den grossen Player in diesem Business fliegt raus, wenn jemand muss rausfliegen? Wer als erstes?
Also ich würde jetzt sagen, irgendjemand von entweder PlayStation oder 360.
Also ich
denke, einer von denen fast nicht schaffen, oder?
Ich denke, dass von den Neuen, die aufkommen, werden ein paar so schnell wieder untergehen, wie sie aufgekommen sind. Weil es braucht einfach nicht 10 Android-Konsolen. Das mal sicher. Und wenn wir jetzt rein von den grossen Bekannten reden und jetzt mal die Steamboxen mal noch vorweg lassen, denke ich, es wird Microsoft oder Sony PlayStation treffen und das eigentlich Sony im Moment eigentlich noch übler geht als Microsoft, denke ich, müsste ich zuerst PlayStation dran glauben. Wobei ich, das ist ein Szenario, keine PlayStation mehr, das kann ich mir irgendwie noch nicht vorstellen.
Es ist möglich, es ist wirklich möglich, weil es hat ja auch damit zu tun, dass Sony als Gesamtunternehmen nicht gerade in der besten Zeit im Moment.
Ja, mit den Fernsehen sind sie nicht mehr erfolgreich, denn mit der PS haben sie eigentlich
damals
PSP,
Sony,
PSP Go und PS Vita war ein riesen Verlustgeschäft. Also ich weiss nicht, ich habe das Gefühl, dass die Aktionäre irgendwann mal Halt sagen.
Ja, das Weisse ist halt auch zum Beispiel jetzt mit der Vita, das ist eigentlich grundsätzlich ein sehr guter Handheld gewesen, mit verschiedensten Inputmöglichkeiten, aber der hat es eigentlich nicht geschafft, weil die Kundschaft nicht nachgezogen ist.
Die Leute sind einfach nicht bereit, auf einem Handheld, weil, sie sind,
wie soll ich das sagen? Konsolenspiel zu spielen, dann spielst du es lieber gerade daheim.
Ja, sie sind nicht bereit, sozusagen, auch, so etwas, ein High-End-Produkt zu wollen. So vermarktet sie es ja immer so, auch in die Konsolen, dass sie sind technisch das Beste vom Besten und ja, und es ist halt am teuersten und auf die Art glauben sie, dass, ja, dass die Leute dann einfach bereit sind, ihre hohen Preise zu zahlen, aber die Leute sind das offenbar nicht bereit im Handheld.
Also ich muss sagen, der Kauf von einer PS3, ich habe es zwar jetzt ziemlich im Nachhinein gekauft, aber ich habe schon vor einer PS3 rumstehen, hat sich durchwegs gelohnt, weil es ist der beste Blu-ray-Player, den man haben kann.
Ja, preiswert, wenn man denkt, dass man damit noch gamen kann, ja.
Vor allem ist eigentlich auch noch das ganze Design sehr schön gemacht. Es ist ein elegantes Gerät und wenn sie jetzt als nächstes Gerät wieder so ein High-End Produkt abliefert, dann würde ich grundsätzlich das schon nicht schlecht finden, weil ich das kann brauchen als Nerd. Aber die Frage ist, ob das die grosse Masse kann brauchen.
Ja, wir werden es als zutun, aber wir sind natürlich einfach der kleinste Teil von ihrer Zielgruppe und dann müssen sie so ihr Wunschpublikum, das sie nie werden haben, was auch natürlich ist. Aber wir schweifen jetzt schon langsam in Richtung Zukunft ab. Noch schnell etwas, wir haben es angeschnitten, Wii U ist auch noch released worden. Im 12. möchte ich noch kurz hier besprechen, hat mich sehr kalt gelassen, muss ich ehrlich sagen. Ich will von einer weiteren Gen irgendwie halt noch ein bisschen Hardware und das ist in der Wii U nicht drin. Ich sage jetzt da, abgesehen von veralteten Grafikkarten, sage ich, soweit mir bekannt ist, kein separater Ethernet-Anschluss, kein separater Optical-Audio-Out-Anschluss. Und dann muss ich einfach schon mal sagen, mein Geld kommen da nicht über. So viel mal dazu, denn ich bin nicht so der Tablet- und auch sonst Remote-Umbewegungssteuerspieler. Ich wollte einen Controller, der mit einem Kabel eingesteckt wird, mit Knöpfen drauf und Sticks. Und das ist da, wo ich will und da nichts anderes. Also da bin ich also sehr, sehr konservativ, muss ich ein Stück weit zugeben. Aber du, Andy, wirst jetzt hoffentlich da Nintendo als alter Fan für mich können verteidigen, wenn ich das schon nicht kann.
Ich habe mir die Wii U tatsächlich nicht gekauft, letztes Jahr. Aber das hat jetzt nicht damit zu tun gehabt, dass ich die Hardware schlecht gefunden habe oder nicht einverstanden bin, dass man wieder ein spezielles Gimmick als Controller hat. Wobei das ja nicht der einzige Controller ist. Es gibt ja auch wieder einen Pro-Controller. Man kann auch die von der Wii verwenden, um das mal gesagt zu haben. Aber das Problem ist einfach gewesen, ja, es hat mir die Spiele gefehlt, die mich wirklich würden verlocken, die Konsole mir zuzulegen. Weil einerseits ist mir so bewusst, am Anfang von der Konsole hat es nie die ganz, ganz grossen Titel.
Ja, und Publisher, ja, wenn sie erst schauen, lohnt sich, haben sich die Geräte abgesetzt, haben wir da eine Zielgruppe.
Aber ich hätte doch gern zumindest Bestätigung bekommen, ja, das grosse neue Metroid, wo ein Nachfolger ist von der Prime-Serie, ja, das kommt, oder ja, es gibt jetzt ein neues F-Zero, oder sie zeigen zum Beispiel mal ein bisschen etwas von dem ominösen Retro-Studios-Projekt, aber also etwas habe ich nicht gesehen.
Aber du bist nach wie vor also doch auch quasi der Meinung, dass das Nintendo wird das Geschäft immer noch mit den First-Party-Sachen machen, dass du eigentlich quasi der erwartete Third-Party-Support à la Call of Duty und Assassin's Creed und so erstens nicht wirklich wird noch mehr kommen und zweitens nicht so viele neue Spieler bringt, wie sie sich vielleicht erhofft haben.
Ob der Third-Party-Support wirklich kommt, kann ich zu dem Zeitpunkt nicht beurteilen, aber was ich bisher so gesehen habe, hat mich nicht so optimistisch gemacht. Sprich, zum Beispiel, eben, du hast gerade gesagt, Call of Duty. Activision hat es ja zum Beispiel nicht für nötig gehalten, das auf 1080p drauf zu bringen. Ich meine, für was auch? Und das sind dann halt so Zeichen, wo man sieht, wie wichtig ihnen die Plattform ist. Vielleicht auch nicht. Ich lasse mich gerne überraschen.
Ja, ich denke eben, die wichtig Kite steht und fällt dann mit dem abgesetzten Stück.
Aber eben,
da sieht es ja noch nicht so schlecht aus mit der Wii U.
Eben, der Grund, warum Leute Nintendo kaufen, ist meiner Meinung nach immer noch das Spiel.
Einfach ja, logisch.
First-Party-Support ist natürlich unerreicht. Und es ist auch immer die einzige Konsole, die halt nicht so am Mainstream entspricht, wo und dann ja sehr stark ist. Und zum Beispiel gerade auch bei Familien ist es beliebt, aber nicht nur wegen Casual-Titel, sondern auch schlicht und einfach wegen dem Image von Nintendo. Ja. Das, dort haben die Eltern das Gefühl, ja, da hat es nicht nur so böse Ballerspiele, dann kaufen wir doch lieber eine Nintendo-Konsole.
Ja, und um mich jetzt selber noch ein bisschen relativieren, ich habe vorher gesagt, Third-Party-Hersteller werden schauen, wie sich das Gerät verkauft. Weil wer programmiert etwas für eine Konsole, die niemand gekauft hat? Und wenn wir jetzt zurückschauen, die Wii hat sich extrem verkauft.
Ja, die Wii hat sich am Anfang ja primär verkauft, wegen Preis und wegen Gimmick.
Ja, und die hat sich am Schluss eigentlich extrem verkauft. Und was sehen wir an Third-Party-Support für die Wii? Gar nichts. Und somit schlimmer schon der Link zu einem zweiten Teil, und zwar zum 2013. Im 2013 wird uns natürlich, ja nicht nur natürlich, vor allem hoffentlich einiges erwarten. gerade ein bisschen den Wandel mit den Konsolen werden wir eventuell schon teilweise erleben. Jetzt, bevor wir wieder ein bisschen zu allgemeinen Sachen kommen, wollen wir hier auch noch ganz kurz ein paar Titel in den Raum werfen, wo müssten kommen. Ganz, ganz gross, ein neues Grand Theft Auto. GTA 5 müsste eigentlich kommen. Das Jahr. Riesentitel. Ich bin nie so der GTA-Spieler gewesen, immer so dazwischendurch. Ich mache eine riesen Massenkarambolage an der Kreuzung. So habe ich eben GTA gespielt. Mit Ausnahme von vielleicht Vice City, das habe ich schon durchgespielt, so normal.
So, ich bin immer da ein bisschen der ernsthaftere Spieler gewesen. Ich bin jetzt einer von den wenigen Leuten, die ich kenne, die San Andreas durchgespielt haben, komplett ohne Cheats. Das heisst ja irgendwie schon
etwas. Mann, der Fipos hat das auch immer extra ohne Cheats mal durchspielen, das weiss ich noch.
Und ich habe auch immer den Teil geliebt, wo du sagst, einfach so Blödsinn machen und crashen. Das gehört sehr dazu, es ist die Mischung. Und gerade eben der sinnlose Teil hat mir in GTA 4 ein bisschen gefehlt. Es ist mir einfach zu realistisch gewesen, es ist nicht so möglich gewesen, mit dem Düsen-Chat in der Innenstadt rumzuhasen und Raketen auf Taxis zu schmeissen und Autos in einem Zugtunnel aufeinander zu stapeln. Ja, okay, es ist bis zu einem gewissen Grad schon möglich, aber es hat ja weniger Spass gemacht, meiner Meinung nach.
Also was man ja gehört hat, sollte das neue GTA grösser werden als jedes GTA zuvor. Das würde also auch heissen, dass es wieder so ein bisschen in eine Richtung könnte gehen, wie beim San Andreas. Also mit verschiedenen geografischen Abschnitten. Wir haben ja auch schon gesehen in den Trailers, es sollte so Sachen geben wie ein Berggebiet oder eine ländlichere Gegend.
Man sagt ja gerade, es sei Los Santos. Also aus San Andreas. Aber sie haben einfach bisher gesagt, Los Santos und die Umgebung. Und das macht mich einfach ein bisschen stutzig, denke ich. Also haben sie einfach San Andreas auf die Stadt reduziert. Weil dann wäre es ja wenn schon cooler gewesen, die gesamten 3 Städte zu holen. Und das hat ein bisschen die Befürchtung in mir geweckt, dass sie dann sozusagen San Andreas ins jetzige Zeitalter holen. Und wir wissen ja, wie das ist. Wenn San Andreas das drin wäre jetzt, dann hätten sie die 3 Städte einzeln per DLC angeboten. Und ja, das fürchte ich sehr, dass das da so gemacht wird. Ich finde es aber insbesondere deswegen schade, weil Los Santos nie meine Lieblingsstadt war. Und ich kann immer am liebsten mich in San Fierro bewegt.
Ja gut, was man in den Trailers gesehen hat, ich habe so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass es wieder könnte werden wie das Vice City, so ein bisschen mit dem Flair, von dieser ja, so Miami-ähnlichen City.
Es soll ja angeblich der Protagonist aus Vice City sein.
Ja, es hat ja glaube ich sogar mehrere Protagonisten haben.
Also daher bin ich eigentlich ja, ziemlich hoffnungsvoll, dass es ein geiles GTA wird.
Und aber das Feeling von Vice City bringst du nicht an, weil da müsstest du so in den 80er spielen.
Vice City wäre auf jeden Fall ein Titel, den ich gerne wieder durchspielen würde. Ich habe auch gesehen, dass man so zum Beispiel auf dem Handy abladen, das wäre so irgendetwas, so ein Projekt für zwischendrin, so nebenbei. Aber ja, bei GTA kann man jetzt noch nicht viel sagen. Was wir gesehen haben, sind ein paar Screenshots. Die Grafik ist relativ aktuell.
Ja, natürlich.
Es kommt dann wirklich aufs Gameplay drauf an.
Natürlich darf man nicht die absolute Top-Grafik, finde ich, von einer GTA erwarten. Das ist einfach ein bisschen der Preis für die Grösse und den Umfang.
Ja, wobei, das haben sie im 4 eigentlich recht gut angebracht. Auch grafisch kann man da, glaube ich, nicht viel meckern.
Ja, natürlich.
Dann, ich denke, gehen wir da mal weiter zu einem Spiel, wo ich schon lange drauf warte. Das sagt von euch wahrscheinlich niemandem etwas. Und das heisst Thief 4. Ich habe vor langer Zeit mal noch, ist es 2 oder ist es jetzt mal das 3 gewesen? Es ist, ich habe es eigentlich nur mal entdeckt, weil es gelistet war auf World of Games. Und dachte, wow, cool und so. Und dann Release ist mal gestanden 2012, jetzt steht mittlerweile 2013. Ich habe irgendwie nie mehr gross etwas davon gehört. Vielleicht ganz kurz, was ist es? Weil es ist jetzt nicht so bekannt, wie es der Titel eigentlich schon sagt. Man ist ein Dieb und man spielt eigentlich im Mittelalter und man hat am Anfang Missionen. Man spawnt quasi, oder man startet außerhalb von einer Burg, und man muss dort einfach rein und irgendwelche gewisse Sachen klauen.
So quasi Splinter Cell im Mittelalter.
So ungefähr, ja. Und man sollte, man kann natürlich auch kämpfen, man hat einen Bogen und so weiter. Ja, man hat Teil verschiedene Pfeile, also ich kann jetzt da aus der Erinnerung vom 2 noch erzählen. Und ja, es geht halt einfach darum, hier zu schleichen und die Sachen zu klauen und irgendwie wieder rauszukommen mit möglichst wenig Aufmerksamkeit. Das klingt jetzt extrem plump, gerade im Zeitalter von irgendwie eben Splinter Cell oder jetzt Dishonored. Aber mir hat das extrem gefallen, weil das ist wirklich das Stealth-Game gewesen, wie man es gerne hätte. Und darum bin ich da sehr gespannt. Aber eben, leider ist da nichts mehr gekommen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob vielleicht im 13. etwas kommt. Ich kann leider noch nicht mehr dazu sagen als das. Vielleicht noch kurz, was man kann sagen. Das 3 ist recht günstig erhältlich. Ist von Square Enix interessanterweise noch published.
Ein neues Pokémon ist ja angekündigt worden. Und es sind auch so Bilder gezeigt worden.
Sehr interessant, ja. Also irgendwie hätte ja müssen eine Änderung kommen, aber jetzt Ende fasst es doch gerade kurz zusammen, da die grosse Neuerung.
Ja, es ist 3D-Umgebung. Und trotzdem Teil von der Hauptserie, nicht irgendwie so ein Stadium-Spin-Off oder so.
Ja, also quasi eins, wie man kennt hat, einfach jetzt endlich mal in 3D, also so irgendwie, was ist es, so eine Schulterperspektive, ja, so.
Auch das, was sich alle immer gewünscht haben von der Serie, aber natürlich tun jetzt sowieso alle wieder irgendwie sagen, das ist schlecht und so, ja, muss man ja, ist klar.
Ja, okay.
Ich bin sehr gespannt.
Ich finde es sehr wichtig, weil jetzt wirklich, also spätestens mit Black and White 2, also ist es jetzt einfach wirklich immer wieder das Gleiche gewesen, also da haben sie mal wirklich eine richtige Neuerung gebraucht und ich finde, das ist eigentlich genau das, was es braucht. Weil einfach nur wieder ein paar Pokémon reinrühren, dass wir jetzt schon bei einer Bazillion sind langsam, das nützt dann irgendwie auch nichts mehr.
Und ich habe nichts dagegen gegen Games für meinen 3DS.
Ja, für etwas hat man sich den ja gekauft. Jetzt, Putsch, was hast du noch so, wo du jetzt würdest sagen, mal 2013 den Titel muss ich...
Ja, was ich auf alle Fälle sehr heiß erwarte, wäre Watch Dogs. Das haben wir ja schon besprochen nach der E3. Das ist das Spiel, wo man eine Art modernen Hacker spielt, der in der Stadt rumläuft und nebenbei irgendwie Verkehrsampeln hackt oder
seine Stalker-Fantasie auslebt.
Es ist also einerseits eine sehr moderne Thematik und andererseits ist es eben mit Open World sicher ein interessanter Titel. Aber da stellt sich natürlich die Frage, ob das jetzt im 13. rauskommt oder erst im 14. Von der Grafik her schliessen könnte es ziemlich wahrscheinlich ein Next-Gen-Titel sein.
Es kommen keine neuen Konsolen von Microsoft und Sony das Jahr.
Bist du sicher?
Also Ankündigung okay, aber Release unmöglich.
Ja, aber eben zu dem können wir ja dann mal nachher, jetzt tun wir da nicht fest
abschweifen. Mir ist nicht bekannt von einem Wii U Release, aber ich kann mich täuschen. Weil man nicht immer so tun, als sagt Wii U irgendwie ein um 1% bessere PS3, also es ist schon meinst viel besser.
Meinst du, was?
Nein, ich meine, ein Release für Wii U von dem Game.
Aha.
Dann ein Titel, den ich, sagen wir mal, gespannt verfolge, wo ich jetzt noch nicht sagen mal, den hole ich mir gerade, aber das wäre Elder Scrolls Online. Ich weiss, ich habe noch ein grosses MMO parallel noch mit Guild Wars 2, aber das hat mich jetzt irgendwie doch sehr gereizt, weil ich habe schon immer mal gedacht, mal Elder Scrolls mal jetzt noch mit Leuten zusammenspielen wäre auch etwas. Ich weiss jetzt nicht, vielleicht eben genau macht es dort Spielerfahrung kaputt oder so, ich weiss es ja nicht. Ist jedenfalls auch mal für 2013 gelistet.
Also was ich dort gesehen habe vom Gameplay her, es sieht nicht aus wie ein Elder Scrolls, wie ein Oblivion oder ein Skyrim.
Ja, aber es hat mit dem, was sie so erzählt haben, es hat einfach alles so awesome getönt und dann bin ich gerade so irgendwie gefanboyisiert worden und so, jetzt muss ich mal schauen. Wobei für mich das alles auch ein bisschen mit dem Bezahlmodell steht und fällt. Also was ich supporte, ist die Guild Wars Variante, sprich ich kaufe es einmal und spiele es nachher einfach, also quasi wie man es normalerweise gewohnt wäre. Also Monatsbezahlsachen, dann ist für mich Game Over. Auch Free-to-Play wäre ich sehr skeptisch. Und ja, jetzt mal schauen, eben, man weiß noch nicht so viel. Es gibt eigentlich Ingame Trailer oder ja, mal einfach mal ein bisschen zeigen, was so geht und so. Sieht alles sehr gut aus, aber ja, den Rest müssen wir abwarten. Dann habe ich noch auf der Liste Gerüchte halber, könnte man vielleicht auch mit einem Battlefield schon im 13. rechnen. Das weiss man noch nicht. Es wird sicher alles kommen, wenn, weiss nicht, aber es wäre sicher ein interessanter Titel. Und was man auch darauf wartet, was jetzt immer ein bisschen rausgeschoben worden ist, das ist DayZ Standalone. Finde ich ein interessantes Spielprinzip, mal so ein Zombie-Survival-Spiel online, wo man, aber wenn man tot ist, ist man tot. Also fertig.
Also das DayZ habe ich schon ein bisschen angeschaut und gespielt. Es ist eben trotzdem noch nur ein Mod, auch wenn es sehr aufwendig gemacht ist. Das heisst, wir merken irgendwie, das ist kein fertiges Game. Es ist auch recht umständlich zu spielen, wegen der ganzen Arma-Engine. Vor allem von der Bedienung her sehr gewöhnungsbedürftig. Und ja, es gibt dann natürlich auch die nervenden Elemente, dass man die ganze Zeit von irgendwelchen Survivors.
Ah, also von anderen ist. Mitspielern umgebracht wird. Ja, ich habe das auch schon gehört, dass sie dann halt fragen, oder bist du friendly oder nicht? Und wenn dann halt irgendwie mal nicht antwortest, dann schiessen sie einfach prophylaktisch auf dich.
Ja, es gibt dann auch viele Missätige, die einfach irgendwie ziemlich Jagd machen. es gibt vor allem auch sehr viele Hackers. Das war auch sehr nervig. Also, bist du irgendwie 2-3 Stunden und bist schon relativ erfolgreich und plötzlich wirst du noch einmal anteleportiert mit anderen 60 Spielern und wirst irgendwie aufgesprengt.
Und dann da bringen die mich gerade auf die Idee. Zombie-U sollte ja ein echter Grund sein, sich die Konsole zuzulegen.
Ja, das habe ich auch schon ein bisschen angeschaut. Das klingt sehr cool.
Besonders wenn man so ein bisschen auf Oldschool-Horror steht. Also wenn du mit Resi 5 oder so gross geworden bist, dann findest du es natürlich schlecht. Aber wenn du so PS1-Horror-Titel und so gezockt hast, dann muss das offenbar genial sein.
Das sind so, würde man sagen, die Titel. Wir befinden uns noch Anfangsjahr. Und deshalb ist da noch sehr viel hinter dem Vorhang und wir wissen da gar noch nicht so viel. Wenn ich in meine Glaskugel hineinschaue, dann sage ich mal, etwa im September kommt noch das FIFA und etwa im November das Call of Duty. Wie die dann auch immer heissen. Also beim FIFA wäre es ein bisschen einfacher als beim Call of Duty, aber das wird wahrscheinlich dann irgendwie Modern Warfare 4 oder so, wie auch immer. Wer sich das kaufen soll, da machen. Ich möchte jetzt viel lieber noch ein bisschen weitergehen zu Filmen, die sollten kommen. Da natürlich mal noch Sequels zu unseren grossen Titeln im 12, die wir erwähnt haben. Das heisst, Hobbit wird weitergehen mit 2 vielleicht sogar. Habe ich auch schon gelesen, 3 weitere Teile.
Ich glaube, es ist ziemlich klar, sind es 3 Filme.
Also total 3 habe ich auch
gemeint. Hast du aber auch schon gehört, dass es 4
könnte. Ja, er will irgendwie so unter dem Motto, euch gefällt das so gut, also dann machen wir halt 4 draus. So etwas habe ich eben auch schon gehört. Das 13 wird da Klärung bringen. Dann Nightwing-Filme. Ich wollte jetzt auch nicht zu viel verraten.
Also Nightwing ist einfach ein anderer Name für den Robin.
Genau.
Von Batman.
Also es sollte quasi die Batman-Geschichte noch ein bisschen weiterführen, die da mit der Trilogie eigentlich abgeschlossen war.
Sag mir einfach, das ist der Joseph Gordon-Levitt. Und das ist ein sehr begabter Schauspieler. Hat mir immer sehr gut gefallen in seinen Filmen. Und hat es momentan auch in seiner Karriere steil aufwärts in Hollywood.
Ja, er ist jetzt da in Christopher Nolan seine Standard-Schauspieler-Auswahl reingerutscht. Er arbeitet ja häufig immer wieder mit den gleichen Schauspielern zusammen in seinen Filmen. Und wenn man einmal dort reingerutscht ist, das ist sicher gut. Ja, also da sind wir sicher auch mal noch auf den Film gespannt. Jetzt, ich sage jetzt ganz einfach mal, Butch, du als unser Filmexperte, hast du noch etwa einen Geheimtipp oder so für das 13, wo wir uns also, darauf freuen?
Alpha wollte ich vielleicht nicht mit einem Geheimtipp. Was rauskommen wird, was schon die meisten Nerds wahrscheinlich wissen, ist, dass ein Superman-Film rauskommt unter dem Namen Man of Steel. Und ganz lustig oder interessant, die ganze Thematik mit dem Christopher Nolan, der ja ein gefeierter Regisseur ist, wenn es darum geht, Zeichentrick, also nein, wenn es darum geht, Comic umzuwandeln in einen coolen Blockbuster. Der ist im Trailer gesehen, aber nicht als Regisseur, sondern als Producer. Und meines Erachtens heisst das eigentlich ziemlich nichts. Das heisst nur, dass er Geld gestiftet hat für den Film.
Und seinen Namen gestiftet hat, ja.
Gut, ein Producer ist durchaus dafür verantwortlich, dass der Film nicht
Flop wird, weil sein Geld reinsteckt. Ja.
Das heisst, er kann auch sagen, ja, mach es so statt so, weil ich will das, sonst gibt es kein Geld. Es ist keine Garantie, dass der Film genial wird. Vor allem die Frage ist natürlich, kann man einen coolen Film machen mit dem Superman, dem völlig overpowered Superheld?
Ich bin ja auch alles andere als ein Fan, ja. Ich bin da ein bisschen auf der Seite von unserem Mitblogger Maloney.
Aber
muss sagen, die Umstände versprechen eigentlich schon einiges. Wenn du so siehst, wer Produzent ist und Writer und Regisseur.
Ja, was natürlich interessant ist, ist, wenn man sowieso die Superman-Geschichte, vor allem der Anfang von seiner Geschichte, ist eigentlich noch interessant. Kindheit und Entdeckung von den Kräften und so, das ist vielleicht noch der interessanteste Punkt, um einen Film darüber zu machen.
Aber es ist schon immer noch so, à la, der mächtige Bub landet irgendwie mal mit dem Raumschiff auf der Erde und muss die nachher irgendwie verteidigen.
Also so, wie ich das verstanden
habe. Also die amerikanische Version von Dragon Ball.
Ja, es ist ja eigentlich so, dass der Superman eigentlich nicht weiss, dass er so irgendwelche Superkräfte hat und irgendwie von normalen Eltern aufgezogen wird und dann irgendwann ist
merkt es dann, wenn er voll crossy Hero wird.
Ja, normalerweise sind so Reboots eigentlich prinzipiell nervig, aber ja, da haben sie fast keine andere Wahl jetzt.
Ja, es ist ja...
Sie haben es schon mal versucht, ein Reboot zu machen und ja, wir wissen ja, dass das grandios gescheitert ist.
Aber für mich ist das jetzt nicht so der Film, wo ich drauf gespannt bin. Es werden ein paar interessante Projekte kommen, unter anderem etwas sehr Skurriles, und zwar ein Film namens Oldboy. Und einige von euch dürfte das Original von Oldboy bekannt sein. Und zwar ist das ein Film von Park Chan-wook. Südkoreanischer Film, ein Klassiker, ein
von einem Manga aus.
Ursprünglich von einem Manga aus inspiriert. Und es ist wirklich ein grandioser Film. Ja, es ist eine Art Mischung zwischen. Es ist ein Drama mit gewissen Action-Elementen. Und es ist auch sehr künstlerisch umgesetzt. Und das soll jetzt, weil es eben so erfolgreich ist und weltbekannt, oder ja. Sehr beliebt gsi ist, soll das jetzt amerikanisiert nochmal ins Kino kommen. Und das, so wie es aussieht, ist das quasi ein, ja, so eine Art Release mit anderen Schauspielern mit der gleichen Story. Ähnlich wie es schon bei The Ring gemacht worden ist. The Ring, das, der Film sollte man ja kennen mit dem Mädchen, was im Fernsehen steigt, ist ursprünglich ein japanischer Film. Und ist dann amerikanisiert erfolgreich wieder ins Kino gestellt worden. Das halte ich eigentlich für eine sehr fragliche Praxis. Aber ja, für mich trotzdem spannend zu verfolgen, was da passiert und wie verwerflich das am Ende aussieht.
Ja, es gibt noch deren, die es viel billiger machen und jetzt Nemo nochmal ins Kino bringen, einfach jetzt in 3D.
Ja, das ist natürlich auch so eine Geschichte. Ich habe gesehen, 3D kommt das nächste Jahr, Jurassic Park, auf 3D ins Kino, oder? Der zweite Teil von Star Wars kommt in 3D. Und was ich gerade ganz vergessen habe, es wird im Februar, also schon ziemlich bald, ein neuer Stirb langsam Film kommen, also Die Hard.
Ist es wieder mit dem Bruce?
Ja, also nach IMDb Wallpaper zu schliessen, ist es der Bruce Willis. Aber es heisst nicht Die Hard 5, sondern ein guter Tag zu sterben. Also sie haben eben nicht beschlossen, den Film Die Hard 5 zu nennen. Das ist jetzt natürlich die Frage, auf Deutsch heisst sie ja gerne noch anders.
dann werden wir wahrscheinlich so ein bisschen die, die letztes Jahr aufgekommen sind, so ein bisschen die Comic-Verfilmungen noch einiges gesehen. Gerade Iron Man kommt noch am 3.
Ja, Iron Man ist sowieso eine von der kühleren Comic-Verfilmungen. Zum Beispiel jetzt Avengers. Avengers haben ja einige hinter Füßchen gesagt, dass Zack das Iron Man 3 das die einzige lustige Figur ist. Aber Iron Man 3 ist sicher ein cooler Comic-Verfilmungsfilm.
Ja, da muss man jetzt natürlich anmerken, dass all die Filme, die DC macht, natürlich eine Vorbereitung sind auf den Justice League-Film, der unvermeidlich an die Weise kommen muss.
Ja, also DC ist eh cooler als Marvel.
Nice. Ist es?
Ja, also Marvel ist ja eigentlich so für Kinder, für die, die sich ein bisschen Unterhaltung wollen. Und DC ist dann für die, die Drama, wahre Geschichte,
DC Realität. DC ist ja geil, so wie Batman.
Ja, Batman. In Justice League kann es mir nicht vorstellen. So, wir treffen uns da Batman, voll ein serious Typ.
Das stelle ich mir so noch geil vor, so in einem Film so Batman und so Green Lantern neben der Hand.
Naja.
Und dann auch so Wonder Woman. Einfach alle möglichen Charaktere, die nicht zusammenpassen. In den Comic funktioniert es, aber ich weiss nicht, ob es auch in den Film geht.
In dem Fall müssen wir aber für all die jetzt erst nochmal einen Film haben.
Ja. Yeah.
Naja. Also ich denke, mit dem kommen wir noch zum ja, sehr grossen Thema, das uns im 13. noch wird beschäftigen, und zwar die nächste Konsolengeneration. Die wird ja mittlerweile, also geschaffen daran wird mit Sicherheit, ziemlich sicher wird sie auch noch angekündigt.
Sie ist ja da.
Spätestens, ja, ich meine die richtige mit nicht verhalteten Hardware.
Also, da tun wir jetzt mal keinen Kommentar abgeben.
Eben, auf jeden Fall wird, ja, wahrscheinlich auf der E3, vielleicht sogar schon ein bisschen vorher, mal noch etwas Richtiges angekündigt. Und dann sind sogar schon Gerüchte rausgekommen, die eigentlich mich überrascht haben, und zwar, dass aufs Weihnachtsgeschäft die Geräte, also wir reden hier von einer neuen PlayStation und einer neuen Xbox, schon sollten im Handel erhältlich sein. Es hat einmal geheissen, Oktober für PS und November für die Xbox, also einen Monat drauf. Der Chip sollte jetzt entgegen der Vergangenheit, also der Erfahrungen mit alten Konsolen und was man eigentlich sonst schon gehört hat, nicht von AMD sein, sondern jetzt interessanterweise von Intel. Ja, und wird etwa mehr oder weniger wird die Hardware, was drin steckt, etwa einem jetzigen High-End-PC entsprechen. Also mit etwa Stufen von der neuesten AMD-Grafikkarten, ein paar Giga RAM, also nicht übertrieben, etwa 6, aber so das, was man kann.
High-End-Konsole auf den Markt werfen, wo, also der beste PC-Hardware entsprechen, die dann ja sowieso in einer Woche wieder veraltet sind.
Ja.
Wer weiss, was das kosten würde. Das
aber bringt es, gar nichts. Es ist jetzt, jetzt einmal recht schön, was man mit einem PC jetzt kann machen, und etwa so sollten die Konsolen werden. Und was ich gehört habe, werden die auch relativ ähnlich, also die werden etwa ähnliche Hardware-Spezifikationen haben.
Sie werden die ähnlichen Regionen sein wie die Wii U.
Nein, sie werden viel besser.
Nein.
Die Wii U hat einen 4000er AMD-Chip drin.
Wenn das jemand macht, ist das Selbstmord.
Nein, das müssen sie machen. Das ist die einzige Chance gegen die Wii U.
Ich meine,
sie haben 3 Grafikkarten-Generationen Vorsprung. Warte, 5, 6, 7... Ja, sie haben 3 Vorsprung, das heisst, die Spezifikationen werden sie mit bei weitem aushebeln.
Wir haben ja schon die ganze Diskussion geführt, wie echt die Zukunft ausgesehen wird für Konsolen, ob sie noch da ist, ob es überhaupt noch eine Zukunft gibt. Was ich auf jeden Fall das Jahr machen will, ist, ich werde irgendwann, wenn es dann das Geld zulässt, mir ein Wii U kaufen. Weil das ja auch vor allem die perfekte Konsole ist für so ein Nerd-Hauptquartier zum 4-Player-Titel zu zocken. Und ich werde voraussichtlich an die Gamescom gehen, und ich hoffe, dass dann die Geräte schon parat sind, damit ich bei denen anschauen kann. aber was es dann wirklich wird, das hat man eigentlich noch ziemlich wenig gesehen. Man hat teils Gerüchte gehört, über welche Grafikkarten sie verfügen werden oder wie viel RAM man hat mal gelesen, 16 GB RAM für PS4.
Also
sehr viel, aber...
Für was?
Für PS4.
Für was? Also was ich jetzt weiss, es ist etwa plus minus 6 bei der Xbox und was eigentlich Sinn macht. Und was ich eben auch noch finde, es macht erstens Sinn, dass sie Sachen reintun, die jetzt im PC-Markt verwendet werden. Das heisst, es ist schon ein Know-how um, wenn es darum geht, darauf zu programmieren, und der Preis ist schon mal tiefer.
Und sag mal eine Sache. Also, du glaubst doch nicht ernsthaft an das Gerede von 4K und so weiter.
Nein, 4K noch nicht. Ich glaube, sie werden nicht einmal alle 1080p bis 60 FPS bringen. 1080p schon, aber nicht bis 60 FPS.
Weil, ja, das ist einfach, ja, Wahnsinn. 4K, ja. Ich meine, das ist nutzlos und Geldverschwendung.
Ja, das glaube ich auch noch nicht. Nein, sie setzen auf bekannte Hardware, was Kosten drückt, das macht Sinn. Und was ich da mal interessant finde, sie positionieren sich gerade ähnlich. Also nicht wie jetzt, wo man eigentlich immer gemeint hat, PS3 sei leistungsstärker, was sie eigentlich auch sein sollte. Und sich dann im Endeffekt nie bemerkbar gemacht hat, weil es für die verschiedenen Multiplattform-Titel einfach blöd ist.
Wie es einfach schlecht darauf zu entwickeln ist.
Genau, das kommt noch dazu. Das heisst, es macht absolut Sinn, dass sie sich ähnlich positionieren, auf einem gleichen Level, die zwei, und dass sie Hardware verwendet, nicht à la PS8-Kern, kompliziert irgendwas Architektur, und sondern bekanntes Zeug.
MS wird versuchen, sich weiter durch Kinect abzugrenzen. Das ist sehr erfolgreich, obwohl es mir gibt es überhaupt nichts, aber da bin ich auch ein paar in einer Minderheit.
Ja, mir absolut auch nicht. Und was ich auch schon erwähnt, ist, dass es auf etwa mehr oder weniger Windows 8 wird passieren, was auf der Xbox läuft.
Windows 8.
Das ist eigentlich absolut nicht verwunderlich, stört vielleicht trotzdem ein bisschen, wobei das vielleicht auf einer Konsole noch eher mich kann überzeugen als auf meinem PC. Da wollte ich mir jetzt noch nicht zu weit rauslehnen.
Was noch ein interessanter Punkt ist, mit dem Release von einer neuen Konsolengeneration hat, so zeigt die Erfahrung, immer auch die Grafik von den Videospielen können verbessert werden. Und das ist ja ein interessantes Argument gegen all die PC-Fanboys, die sagen, auf dem PC hast du sowieso die beste Grafik.
Aber nach einem Jahr wird das wieder so sein.
Ja, es wird dann wieder so sein, aber der Witz ist, die Konsolen setzen den neuen Standard. Und weil der neue Standard existiert, lernen alle Entwickler, Studio auf dieser Grafik, auf dem Standard zu entwickeln. Und so kann man dann lernen, das Maximum aus dieser gegenwärtigen Situation rauszuholen. Und so wird dann quasi eine Grafik von einem Crysis, die auf heutigen Hardware basiert, wird zum Standard für die Grafik. Es wird so quasi das Minimum, das rausgelassen wird aus der Industrie.
Ja.
Und das ist eigentlich, der Grund ist, dass die neue Konsole quasi immer das Minimum darstellt von der Hardware, die ein PC muss haben.
Also die riesen Grafiksprünge von 3rd Gen auf 4th Gen und so weiter, die gibt's nicht mehr, dass man einfach so ein Spiel anschaut und so denkt, das ist die Gen.
Es werden Details kommen, wo Details sind, aber extreme Leistung brauchen, irgendwelche Staubpartikel und Spiegelungen in Rauch und so, wo extrem rechenaufwendig ist, aber am Schluss gar nicht so krass auffällt.
Wenn man sich so ein Watch Dogs anschaut, wo man an der E3 gesehen hat, dann denke ich schon, dass die nächste Grafikstufe, wenn das eben die nächste Stufe ist, ziemlich einen, zumindest geilen Standard setzt. Und ja. Es wird für mich jetzt, für mich wäre jetzt die Geschichte nicht fertig. Also, ich würde mir eine PS oder eine Xbox schon kaufen, wenn sie nicht gerade hure den Bach runtergehen, weil sie keinen Erfolg haben auf dem Markt.
Ja. Und die Xbox sollte sogar ein Blu-ray-Laufwerk haben. Das ist ja schon mal schön.
Ja, da sind sie über die eigene Schatten gekommen. Wer das ganze Desaster ja verfolgt hat mit der HD-DVD.
Verfolgt ist gut.
Glitten oder drunter.
Geld am Fenster ausgerührt. Naja. However, ich denke, so viel mal zu dem, der Podcast ist so für sich schon genug gross. Wir haben jede Menge Sachen angeschnitten, wo natürlich auch ihr werdet eine Meinung dazu haben, gerade Aussterbekonsolen, Next Generation Konsolen oder eben dann halt eben schon Current, wenn man sagt, dass die Wii U schon würdig ist, eine nächste Konsolengeneration einzuleiten. Schreibt uns wie immer auf Twitter, auf Facebook einen Comment direkt auf nerdybynerds.ch oder ein E-Mail und so weiter. Wir sind auf alle möglichen Arten erreichbar. Ich bedanke mich bei euch wie immer wieder mal fürs Zuhören und sage Tschüss zusammen.
Auch von mir eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal.
Auch von mir bis zum nächsten Mal und dann hoffentlich wieder genug kontroverse Diskussionen über die 8. Generation oder nicht 8. Generation von gewissen Nintendo-Konsolen.
Genau. Tschüss zusammen. Game over!